Gnade sei mit euch und Frieden von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Lesung gerade eben aus Jesaja hieß es ja, dass Gottes Wort genau das tut, wozu Gott es aussendet. Es ist ein machtvolles Wort und von Gott wollen wir ja auch gerne glauben, dass sein Wort geschieht. Als dieser Tage der Bundespräsident wiedergewählt wurde, hieß es, dieses Amt habe lediglich die Macht des Wortes. Denn daneben räumt unser Grundgesetz dem Präsidenten wenig Befugnisse ein. Aber der betreffende Artikel in der Zeitung erinnerte gleichzeitig an Worte von verflossenen Bundespräsidenten, die unser Land sehr verändert haben. Bloße Worte. Menschenworte noch dazu können viel bewegen, können die Stimmung im Land ändern. Und dieser Tage hoffen wir so sehr darauf, Worte zu hören, die einen Krieg verhindern. Wir wollen eindeutige Worte hören, dass keine Menschen getötet, verstümmelt, traumatisiert werden. Wir warten auf klare Worte, dass niemand aus seiner Heimat vertrieben wird. Und wir erwarten von Worten, dass sie Konflikte gewaltfrei lösen. Oh ja, wir warten auf machtvolle Worte, denn wir trauen Worten sehr viel zu. Worte deuten, was wir erleben. Und gute Worte helfen. Unterschätze niemand die Macht der Worte. Überlegen Sie doch mal, wie sehr Worte uns beeinflussen. Nicht nur in den großen weltpolitischen Zusammenhängen, sondern auch im Kleinen, in Ihrem persönlichen Bereich. Ob es Ihnen heute gut geht oder schlecht, hängt ganz erheblich davon ab, welche Worte Sie zu hören bekommen. Ein spitzer Kommentar, eine abfällige Bemerkung, eine Beleidigung, können einem unter Umständen den ganzen Tag versauen. Und das gilt nicht nur für sensible Gemüter. Was wir hören, bestimmt ganz maßgeblich darüber, wie es uns geht und wie wir uns fühlen. Wenn es Zank gegeben hat und harte Worte gefallen sind, geht es uns einfach anders, oft schlechter als vorher. Auch wenn wir noch genauso gesund sind wie davor, auch wenn wir noch genauso satt sind und die Wohnung immer noch genauso gut beheizt ist wie davor. Aber umgekehrt können die richtigen guten Worte auch so viel bewirken. Sie können alles ändern, selbst wenn sich an der äußeren Lage gar nichts ändert. Wenn der richtige Mensch "Ich liebe dich" sagt, dann tut das gut. Und alles andere darum ist ziemlich egal. Worte haben Macht, Dinge zu verändern, Situationen zu drehen, Menschen regelrecht zu verwandeln. Worte deuten und erklären die Umstände und so können sie die Sicht auf die Dinge vollkommen verändern. Und wer sich das klar macht, der wird auch unseren Predigttext nicht abtun können als bloße Worte oder leere Worte. Steht im Hebräerbrief im 4. Kapitel, Verse 12 und 13. Sie können gerne mitlesen. Und, das habe ich eingangs vergessen zu sagen, im Vorbereitungsteam für diesen Gottesdienst haben wir uns gedacht, na, diese Predigt wird bestimmt Fragen aufwerfen. Und deswegen soll es heute auch die Gelegenheit geben, Fragen zur Predigt zu stellen, auch wenn Sie das im liturgischen Gottesdienst vielleicht nicht ganz so gewohnt sind. Sie können per sli.do/mela Ihre Frage zur Predigt einsenden oder andere Fragen hochvoten und zumindest die ersten drei oder fünf, je nachdem, werde ich gerne hier beantworten. Die wird Nathalie mir nachher stellen und dann werde ich nach der Predigt, nach dem Lied, nach der Predigt gerne auch auf Fragen zur Predigt eingehen. Der Predigttext, wie gesagt, steht im Hebräerbrief im 4. Kapitel. Und da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch. Es durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. Es urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens. Kein Geschöpf bleibt vor Gott verborgen. Nackt und bloß liegt alles offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Das Wort Gottes als Schwert. Dieser Satz bleibt hängen. Ich meine, es steht ja auch noch anderes da über das Wort Gottes, etwa, dass es lebendig sei oder kräftig. Aber der Vergleich mit dem Schwert, der bleibt haften, weil er anschaulich ist und er ist auch anstößig. Denn das Schwert ist eine Waffe. Und es war mal eine gefährliche Kriegswaffe und sein Zweck ist, zu töten. Die Versuchung ist natürlich groß, dieses Schwert etwas freundlicher zu machen. Da wird dann das Wort Gottes zum Skalpell, das Gott, der Arzt, mit chirurgischer Präzision gebraucht, um krankes Gewebe, je nachdem Sünde oder Angst, zu entfernen. Ein sehr viel angenehmeres Bild. Aber ist es das wirklich, was der Hebräerbrief meint? Mag ja sein, dass es Skalpelle damals, als der Brief geschrieben wurde, noch nicht vorhanden waren, dass es die noch nicht gab. Aber kein Mensch käme auf die Idee, dass die guten Ärzte in der Antike deswegen mit dem Schwert bei ihren Operationen zu Werke gegangen seien. Nein, der Hebräerbrief gebraucht das Bild vom Schwert mit voller Absicht. Und zwar nicht, um eine lebensrettende ärztliche Operation zu beschreiben, sondern das Bild vom Schwert ist anders besetzt. Dem Schwert sind einerseits Krieg und andererseits Gericht zugeordnet. Es gibt allegorische Darstellungen von der blinden Justitia, die in der einen Hand eine Waage hält und in der anderen eben das Schwert. Und im Hebräerbrief steht ganz bestimmt das Gericht und nicht der Krieg im Hintergrund. Aber weder beim Gericht noch beim Krieg geht es um chirurgische Präzision, sondern das Schwert steht für blutige und schmerzhafte Lösungen. Das Schwert ist schonungslos. So, und passt dieses Bild von einem schonungslosen Schwert zu dem Wort Gottes? Manchmal wünschen wir uns das vielleicht sogar insgeheim, denn dieses Bild vom Schwert, vom Wort Gottes als Schwert, das suggeriert uns Macht. Dann führen wir Christen das Wort Gottes, also dann die Bibel, als scharf geschliffene Waffe und strecken damit alle Gegner nieder. Ich übertreibe natürlich, aber das Prinzip kennen Sie. Besonders gut funktioniert das, wenn wir einzelne Stellen der Bibel wörtlich zitieren können und sie dabei möglichst aus dem Zusammenhang reißen. Dann können wir mit der Bibel alles und jeden treffen, wenn nötig auch blutig und tödlich. Juden, Homosexuelle, Frauen, Atheisten. Oh ja, die Christenheit hat in ihrer Geschichte schon oft bewiesen, dass sie sich darauf versteht, das Schwert zu führen. Und wo das Wort, die Bibel, nicht ausreichte, da griff sie auch gerne mal zum Schwert aus Eisen, um ihrem Anspruch Nachdruck zu verleihen. Allerdings lässt sich das Wort Gottes so als Waffe eingesetzt nicht uneingeschränkt benutzen. Viele von solchen gewaltsam eingesetzten Bibelversen wirken ganz anders, wenn man sie im größeren Zusammenhang liest. Unter Umständen verlieren sie dann an Schärfe. Außerdem muss jeder, der die Bibel als Waffe führt, sich auch noch ein paar andere Fragen gefallen lassen. Die erste Frage wäre, was ist das Wort Gottes eigentlich nach christlicher Überzeugung? Was ist das Wort Gottes? Und wer hier antwortet, die Bibel, der macht es sich zu leicht. Nicht umsonst erklärt der Anfang des Johannesevangeliums, das Wort wurde Fleisch oder das Wort wurde Mensch. Aber da steht nicht, das Wort wurde Buch. Nein, Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes und die Schrift bezeugt ihn. Unsere Bibel bezeugt das Wort Gottes. Und das macht einen gehörigen Unterschied, finde ich. Und die zweite Frage, die sich diejenigen gefallen lassen müssen, die das Wort als Waffe führen möchten, die stellt sich vor diesem Hintergrund automatisch. Sind wir etwa diejenigen, die das Wort als Schwert führen sollen? Wenn der lebendige Herr das Wort ist, dann werde ich ihn wohl in die Hand nehmen und mit ihm zuschlagen? Das ist in meinen Augen eine völlig verquere Vorstellung. Da wedelt dann der Schwanz mit dem Hund, würde ein Amerikaner wohl sagen, und ein deutsches Sprichwort dazu ist mir nicht eingefallen. Aber es soll doch genau umgekehrt sein. Der Herr soll mich führen, mich leiten, mich als Werkzeug gebrauchen und nicht ich ihn. Ich weiß auch, dass im Epheserbrief unter dem Stichwort geistliche Waffenrüstung zumindest auf Deutsch etwas anderes anklingt. Da heißt es, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, steht da. Allerdings wird auch da deutlich, dass es um Schutz und Verteidigung geht und nicht darum, dreinzuschlagen. Richtig wäre es übersetzt, nehmt das Schwert mit, nicht greift zum Schwert. Nehmt das Schwert mit. Und auch die Stelle im Epheserbrief lässt keinen Zweifel darüber, wessen Schwert es ist. Es ist das Schwert des Geistes, nicht unseres. Und unser Predigtext für heute aus dem Hebräerbrief lässt überhaupt keinen Zweifel darüber zu, wer der Richter ist, nämlich das Wort Gottes selber. Und zuallererst wird es mich selber richten, wenn ich das Wort höre. So, wie macht unser Herr das? Wie richtet er mich, wenn ich das Wort höre? Wie schafft er es, mit Worten mich zu richten, sogar so schmerzhaft zu richten? Denn dieses scharfe Richterschwert soll ja Dinge voneinander trennen, die wir lieber zusammen sehen. Mark und Bein bilden zusammen den Knochen. Sie sind eine sinnvolle Einheit. Und das eine ohne das andere funktioniert nicht. Und auch Seele und Geist sollen doch eine harmonische Einheit bilden. Wieso soll Gott da gewaltsam trennen? Trennt Seele und Geist, Mark und Bein. Es ist gar nicht so einfach, den unterschiedlichen Wortgebrauch von Seele und Geist im Neuen Testament zu verstehen. Wenn ich es richtig kapiert habe, dann ist Seele wohl das, was den irdischen Leib lebendig macht. Seele ist etwas Inneres, was uns gegeben ist. Der Geist aber, der kommt von außen. Er ist das, was uns dann in Gottes Welt lebendig macht. Seele und Geist. Irdisches und Himmlisches. Wir sehnen uns danach, beides zu vereinen, aber hier sollen wir unterscheiden lernen. Und welche Rolle spielt die Heilige Schrift dabei? Ich glaube, dass uns unser Herr selbst begegnet, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sein Wort hören. Und ja, das stellt uns dann auch in Frage. Denn die Bibel, die bezeugt uns einen Gegenentwurf zu unserem Leben, zu unseren Werten. Wir gehen oft von ganz anderen Ideen aus als die Bibel. Wir gehen von anderen Menschenbildern aus. Wir gehen von anderen Werten aus. Die Bibel bezeugt uns einen Gegenentwurf zu unserem Leben, zu unseren Werten. Und wenn sie uns ein Zeugnis von Jesus Christus liefert, dann werden wir doch immer wieder erkennen, dass wir längst noch nicht so sind, wie wir als Christinnen und Christen, als Menschen, als Kinder Gottes eigentlich sein sollten. Manchmal wird diese Einsicht sehr schmerzhaft sein. Und immer wieder fordert es mich heraus, wenn ich in der Bibel lese, weil mir hier so oder so eine andere Welt begegnet. Die Bibel wird uns nicht dauernd bestätigen, sondern sie wird mich sehr wohl in Frage stellen und kritisieren, wenn ich mich ihr stelle. Sie wird mich durchdringen und sie kann mich im Innersten treffen. Das Ziel unseres Glaubens ist doch, dass wir nach und nach verwandelt werden in einen neuen Menschen. Wir wollen zu dem Leben finden, das Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wir werden verwandelt in das Bild eines Kindes Gottes. Die deutsche Sprache kennt das schöne Wort bilden oder ausbilden. Schülerinnen und Schüler sind in der Ausbildung. Wenn ich ein Handwerk lerne, dann mache ich eine Ausbildung. Das Wort Gottes ist lebendig, kräftig, schärfer als ein zweischneidiges Richterschwert. Es ist ein scharfes Bildungswerkzeug, denn es hilft zu unterscheiden zwischen dem, was in Ewigkeit bleibt und dem, was Gott sei Dank vergeht. Ich denke, wir kennen das alles. Alle zu unserer Persönlichkeit gehören auch Züge, die uns quälen. Klar, jeder von uns trägt bestimmt sehr viel Gutes in sich. Wir haben aber auch so manche Schwäche, die zwar irgendwie zu unserer Persönlichkeit dazugehört, die uns auch ausmacht, aber mit der wir uns nicht in Ewigkeit herumschlagen wollen. Als jemand mal Michelangelo gefragt hat, wie man eigentlich so einen Marmorlöwen macht, hat der Meister angeblich geantwortet: Oh, das ist sehr einfach. Du nimmst einen Block Marmor und dann entfernst du alles, was nicht wie ein Löwe aussieht. Ob wir auf die gleiche Weise in das Bild eines Kindes Gottes verwandelt werden? Wir unbehauenen Klötze, die sich mit dem scharfen Wort Gottes ausbilden, wie geht das? Wie gelingt es, dass Gottes Herrlichkeit durchscheint, wo wir uns vom Wort Gottes ansprechen lassen? Ich habe hier versucht, etwas vorzubereiten und bin mir jetzt nicht sicher, ob das so gelingen wird, wie ich das vorhatte. Na, genau so hatte ich es nicht gedacht. Ist nicht einfach, mit so einem Schwert umzugehen. Ich habe da extra so kleine Risse dran gemacht wie beim Klopapier. Und genau wie beim Klopapier reißt es nicht da, wo die kleinen Risse sind. Also, das war ein schöner Versuch, das mache ich dann nicht nochmal. Wenn ich das Wort Gottes, wenn ich mir ansprechen lasse von dem, was in der Bibel steht, wenn ich mich dem aussetze, dann kann das zu schmerzhaften Veränderungen führen, aber dann kann vielleicht auch der neue Mensch zumindest an manchen Stellen schon durchscheinen. Das war das, was ich gerne zeigen wollte mit diesem Männchen, was ich jetzt ein bisschen zerstört habe. Zeigt, dass das überhaupt nicht einfach ist, zu unterscheiden zwischen dem, was zeitlich ist, was hier bleiben soll, und dem, was ewig ist. Ich hätte es jetzt total leicht gehabt, wenn ich das Schwert gegen die Moralkeule ausgetauscht hätte. Dann hätte ich jetzt ein paar Sätze ablassen können, von wegen, zu einem Christenmenschen passt nicht, dass er, und dann können Sie irgendwas einsetzen, raucht, trinkt, egal was. Dann wäre das Schwert, das scharfe Schwert, dazu da, ein paar Laster abzutrennen und gut ist. Aber die Wirklichkeit ist doch viel komplizierter. Denn oft hängen unsere vermeintlichen Stärken ganz eng mit unseren eigentlichen Schwächen zusammen. Da gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel kann jemand, dessen unbestrittene Stärke es ist, Dinge zu planen und zu organisieren, schlicht von der Angst angetrieben sein, die Dinge nicht im Griff zu haben. Seine Stärke ist die Folge einer Schwäche. Und ich entwickle Stärken, weil ich Schwächen kompensiere. Das gibt es in ganz vielen Bereichen. So, wie kann man jetzt das eine sinnvoll vom anderen trennen? Wenn es gerade meine Schwäche ist, die mich kompetent macht, die mir hilft, eine Stärke rauszubilden, wie soll ich dann das eine vom anderen trennen? Was unser Predigttext sagt, das bezieht sich ja nicht allein auf die Schrift, sondern es ist hier vom lebendigen, kräftigen Wort Gottes die Rede, dem nichts verborgen ist. Das beruhigt mich so sehr, dass unser Herr uns durch und durch kennt. Wir können uns zwar nicht vor ihm verstecken und er wird sein Urteil sprechen. Das klingt bedrohlich, das ist wahr. Und wir sind ihm völlig ausgeliefert. Aber ich bin froh und dankbar, dass sich auch umgekehrt Gottes Wort uns ausliefert. Gottes Wort bleibt nicht ungewiss, sondern es macht sich für mich zumindest ein bisschen berechenbar. Gott erklärt sich. Er begegnet uns in der Bibel so dass wir ihn wenigstens ein bisschen verstehen können. Er zeigt sich uns so, wie wir es vertragen können, und er lässt uns über seine Absichten nicht im Ungewissen. Gott mag uns durchdringen, er mag uns in unserem Innersten erkennen. Er kennt unsere Stärken, unsere Schwächen und weiß auch, wie die beiden zusammenhängen. Vor ihm sind wir wohl wie ein offenes Buch. Aber Gott hat sich auch uns geöffnet, gewährt uns einen Einblick in das, was ihn in seinem Innersten antreibt. Auch Gott hat sich für uns geöffnet, hat sich gezeigt in seiner Liebe. Und diese Liebe hilft mir vielleicht, meine Schwächen und meine Stärken zu erkennen, zu unterscheiden und miteinander zu versöhnen. Gottes Wort liefert sich uns aus, damit wir ihm begegnen können. Das tut Gott um den Preis, dass wir sein Wort auch verdrehen und missbrauchen können. Weil Gott uns so begegnen will, dass wir es mit ihm aushalten können, geht er das Risiko ein, dass wir uns an ihm vergreifen und sein Wort für unsere eigenen Zwecke in die Hand nehmen. Das hatte ich vorhin beschrieben. Das ist der Preis für seine Offenheit uns gegenüber. Wir sind vor ihm nicht verborgen, aber er hält sich auch nicht vor uns verborgen. Bestimmt lässt sich der ewige und allmächtige Gott nicht zwischen zwei Buchdeckeln einfangen. Aber, das ist das Gute, er lässt sich dort finden. Gottes Wort ist mehr als die Heilige Schrift. Aber in der Heiligen Schrift dürfen wir Gottes Wort begegnen. Und mit ihrer Hilfe erkennen wir, wie es um uns steht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft,
es sind einige Fragen, wie du gesagt hast, eingegangen. Und ich fange einfach mit einer Frage an, die lautet: Wie kann ich sicher sein, Gottes Wort zu hören?
Gott verbindet ein großes Versprechen mit der Bibel. In der Bibel lesen wir, dass sie vom Geist inspiriert sei. Und tatsächlich glaube ich, dass die Bibel ein Buch ist, das wir inspiriert lesen können. Klar kann man die Bibel auch völlig geistlos lesen und dann kommt nicht viel bei raus. Aber wenn ich ernsthaft nach Gott suche in der Bibel, nach einem guten Wort, das mich zurechtbringt, das mich tröstet, an dem ich mich orientieren kann, dann werde ich das finden. Das ist das Versprechen, Sie können in der Bibel genau das finden, was Sie suchen. Klar, wenn Sie Widersprüche suchen oder Fehler, dann werden Sie Widersprüche oder Fehler finden. Aber wenn Sie Jesus suchen, wenn Sie das Leben suchen, wenn Sie Gott suchen, werden Sie ihn in der Bibel finden. Die Bibel ist inspirierte und inspirierende Schrift. Es kommt sehr darauf an, wie Sie die Bibel lesen. Und dann können Sie sich darauf verlassen und darauf vertrauen, dass Gott Ihnen darin begegnet.
Nächste Frage. Wie kann mir Gott helfen, mit den Worten in meinem Umfeld umzugehen und mich nicht beeinflussen zu lassen?
Nochmal?
Gerne. Jetzt ist die Frage leider wieder weg. Jetzt kommt sie wieder zurück. Gut. Wie kann mir Gott helfen, mit den Worten in meinem Umfeld umzugehen? Also wie kann Gott mir helfen? Der zweite Teil ist dann, und mich nicht beeinflussen zu lassen.
Die Frage ist ja, von wem möchte ich mich beeinflussen lassen? Möchte ich mich von den Worten in meinem Umfeld beeinflussen lassen? Schenke ich denen Glauben, die immer sagen, du musst das und das tun, damit du wertvoll bist? Oder möchte ich Gottes Wort Glauben schenken, der mir sagt, du bist gut genug, ich nehme dich an als mein geliebtes Kind. Wem glaube ich an? Auf welche Worte will ich bauen? Beantwortet das die Frage? Ich habe die Frage jetzt schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, was da los ist.
Ja, also es ging darum, wie kann Gott mir dabei helfen, mit den Worten in meinem Umfeld umzugehen?
Ja, da wäre die Antwort, auf welche Worte verlasse ich mich? Mhm. Auf die Worte, die mir mein Umfeld sagt oder auf die Worte, die Gott mir sagt?
Und der zweite Teil war, wie kann Gott mir helfen, mich nicht beeinflussen zu lassen?
Ist damit auch beantwortet. Ne?
Gut.
Ich merke gerade, wir haben niemanden ausgemacht, der mir nach einer Minute ein Zeichen gibt. Ne? Das ist eine schöne Situation.
Ich gucke hier auf die Uhr.
Ah, verdammt. Und dann fängst du an zu singen?
Ja, gut. Vielleicht mal gucken. Oh Gott.
Vielleicht sollten wir das vermeiden.
Lieber, genau. Nächste Frage. Was kann mir helfen, wie bei der Figur, die wir sehen, meinen christlichen Glauben nach außen zum Leuchten zu bringen?
Ich glaube, das passiert dann wirklich von alleine. Also wenn wir uns wirklich ansprechen lassen und treffen lassen von dem Wort Gottes, dann trauen wir ihm doch auch zu, dass es wirklich verändert. Und dann bildet es den neuen Menschen in mir heraus. Das ist nichts, was ich machen kann oder sowas, sondern das ist etwas, was der Geist Gottes bewirkt, was der Geist Gottes tut. Also um den Teil, wie kann ich leuchten, brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Machen Sie sich erstmal Sorgen darum, wie kann ich Gott hören, wie kann ich ihn in mein Leben reinlassen. Und wenn er dann drin ist, dann leuchtet er auch da raus. Das glauben Sie gar nicht wie. Oder doch, Sie glauben das dann.
Eine Frage zum Schluss noch. In den Versen davor geht es doch darum, dass wir wirklich in Gottes ewige Ruhe eingehen können. Inwiefern brauchen wir dafür das Wirken des Schwertes Gottes?
Ja, das war so die Idee, was von mir möchte ich denn eigentlich mitnehmen in die Ewigkeit? Es gibt ja so ein paar blöde Eigenschaften an mir, die mich quälen und die ich eigentlich gerne ablegen möchte. Vertrackterweise machen diese Schwächen oder diese blöden Eigenschaften auf der anderen Seite auch wieder meine Stärke aus. Aber ich möchte doch zumindest mit meinen Schwächen versöhnt in die Herrlichkeit Gottes gehen. Ich bin zum Beispiel ein ziemlich unpünktlicher Mensch. Das nervt mich. Das nervt auch alle anderen, die mit mir zu tun haben. Und ich gehe jetzt auf mein 50. Lebensjahr zu. Nee, ich bin im 50. Lebensjahr. Und ich habe das immer noch nicht. Ich verspäte mich wahrscheinlich zu meinem eigenen Geburtstag, weil ich das einfach nicht im Griff habe. Und das ist etwas, das möchte ich ja nicht, dass mich das in Ewigkeit quält. Ist jetzt bei dem Beispiel Pünktlichkeit ganz gut, weil Ewigkeit ja sowieso keine zeitliche Kategorie ist. Insofern wäre das Problem sowieso gelöst. Aber es gibt ja auch noch andere Charaktereigenschaften von mir, wo ich denke, die will ich nicht in Ewigkeit mit mir rumschleppen. Oder damit suche ich zumindest versöhnt zu werden. Und war das die Antwort auf die Frage?
Zur Not können wir die Frage noch mal später aufgreifen. Es sind eben noch einige Fragen hier, die jetzt nicht beantwortet werden konnten. Wir können ja, Detlef, einfach später noch mal aufgreifen und noch mal beantworten.
Gut, und dann machen wir das auch für alle verfügbar, sodass man das dann irgendwo wieder nachlesen oder nachhören kann.
Genau.
Aber das Kreuzverhör ist an dieser Stelle dann beendet.
Genau.
Wie gut.
Ja, super.
Danke dir.
So, dann gehen wir jetzt nochmal auf die Fragen ein. Wir hatten ja vorhin auch nochmal eine Frage angeschnitten. Die wiederholen wir jetzt nochmal, um die Antworten von dir, Detlef, nochmal genauer aufnehmen zu können. Die Frage lautet: In den Versen davor geht es doch darum, dass wir wirklich in Gottes ewige Ruhe eingehen können. Inwiefern brauchen wir dafür das Wirken des Schwertes Gottes?
Meine Antwort wäre, wie komme ich eigentlich zur Ruhe? Also wann kann ich wirklich versöhnt und in Ruhe sein? Und tatsächlich gibt es ein paar Charaktereigenschaften, die zu mir gehören, die ich selber aber ziemlich Panne finde und von denen ich mir wünsche, dass sie mich in Ewigkeit nicht quälen, sondern in Ruhe lassen werden. Also entweder müssen die weg, und ich bin davon erlöst, oder ich muss damit versöhnt sein. Und erst dann habe ich Ruhe. Und ich glaube, dabei hilft das Wort Gottes. Oder das Wort Gottes als Schwert, was eben auch notwendige Trennungen vornehmen kann. Und ja, wenn es ein Symbol des Gerichtes ist, das Ziel des Gerichtes ist ja das Zurechtbringen, das Gerechtigkeit schaffen, also im Prinzip das Versöhnen. Also entweder haut das Schwert tatsächlich was weg, was nun wirklich nicht für die Ewigkeit gedacht ist, Angst, Schmerz, sowas. Oder es ist das Symbol für die Gerechtigkeit, die dafür sorgt, dass auch diese Dinge, diese Anteile, die ich nicht in Ewigkeit haben möchte, doch so verwandelt werden, dass ich versöhnt bin damit.
Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ist das Wort nicht oft auch zweischneidig? Oft versteht das Gegenüber die Worte nicht so, wie sie gemeint sind.
Das Problem zwischen Sender und Empfänger haben wir immer. Ich sage etwas und es kommt vielleicht ganz anders an, als ich das gedacht habe. Ich sage einen Zuspruch aus der Bibel, der andere empfindet das als Angriff oder als Infragestellung. Und hier wird ja sogar im Predigttext ist ja sogar explizit die Rede von einem zweischneidigen Schwert, wobei ich glaube, dass dieses zweischneidige Schwert deutlicher Hinweis auf das Gericht ist. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das Gute ist, solange wir das Gespräch nicht abreißen lassen, können wir auch Missverständnisse beseitigen. Solange wir weiterreden, können wir auch Dinge klären und erklären, die vielleicht zu Anfang missverständlich waren. Also da wäre mein Tipp, wenn irgendwie Verunsicherung darüber da ist, ist das angekommen, was ich sagen wollte? Einfach nochmal nachfragen. Ist jetzt wirklich das angekommen, was ich sagen wollte? Und das Gespräch nicht abreißen lassen.
Ja, ein guter Hinweis, vielen Dank. Heutzutage bedeutet zweischneidig so viel wie, in Anführungsstrichen, in sich widersprüchlich oder doppelbödig. Ist das im Hebräerbrief auch so gemeint?
Na, das glaube ich nicht, sondern ich sehe das zweischneidige Schwert als Hinweis auf das Richterschwert. Im Gegensatz zum Kampfsäbel oder was es da sonst noch geben mag. Ein Schwert, das schneidet und nicht das sticht. Also ein Hinweis auf die Gerichtsbarkeit. Und in sich widersprüchlich, doppelbödig. Ja, ich sagte, glaube ich, im Gottesdienst schon, dass man in der Bibel genau das findet, was man sucht. Und wenn man Widersprüche sucht, dann findet man die auch. Aber es ist ja immer die Frage, mit welcher Absicht lese ich die Bibel?
Wie gehe ich damit um, wenn ich beim Bibellesen durch den Inhalt in meinen Werten verunsichert werde? Das hattest du ja in der Predigt ein bisschen angedeutet, dass das ja passieren kann, wenn man seinen Werten die Bibel liest und die dann in Frage stellt. Wie kann ich damit umgehen, wenn das passiert?
Ja, ein bekannter Lichtenberg, ein bekannter Südhesse hat gesagt, wenn ein Kopf und ein Buch zusammenschlagen und das klingt hohl, dann liegt der Fehler vielleicht nicht unbedingt beim Buch. Also ich kann mich ja von der Bibel auch in Frage stellen lassen und ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich da was lese, was mich ins Nachdenken bringt oder meinetwegen auch verunsichert. Denn dann merke ich, da geschieht ja etwas mit mir und meine Erwartung ist, wenn ich Bibel lese, dass dann Gott tatsächlich an mir wirkt, in mir wirkt, weil er sich doch mit diesem Wort so verbunden hat. Also wenn ich in meinen Werten verunsichert werde, dadurch, dass ich Bibel lese, dann passiert doch was Wunderbares. Und dann nehme ich das dankbar an und das wäre für mich ein Grund, noch mehr zu beten und zu überlegen, zu fragen, wie ist das denn jetzt eigentlich wirklich gedacht, Gott?
Woran erkenne ich, dass das Wort Gottes im falschen Moment unter dem Aspekt Macht ausüben genutzt wird? Also in meiner Umwelt. Wie kann ich erkennen, dass es, hast du ja auch erwähnt, dass am Anfang der Predigt, dass das Wort Gottes ja auch mit dem Schwert in einzelnen Aspekten dann genutzt wurde.
Machtinstrument missbraucht wird.
Missbraucht wird, genau. Wie kann ich den Missbrauch irgendwie entdecken?
Ich glaube, die entscheidende Frage ist, erkenne ich, da liebt jemand das Wort Gottes oder da benutzt jemand das Wort Gottes? Wer das Wort Gottes liebt oder wer die Bibel oder die Heilige Schrift liebt, nimmt sie in ihrer ganzen Vielstimmigkeit und Schönheit wahr. Wer es benutzt, der sucht sich genau das raus, was er gerade braucht, isoliert das gerne und wirft das dem anderen als Argument, als Totschlagargument an den Kopf. Und wo immer Verse aus dem Zusammenhang gerissen werden und auch als Totschlagargument benutzt, missbraucht werden, da liegt nahe, dass die Schrift oder das Wort Gottes nur zum Macht ausüben ausgenutzt wird. Es hilft zum Beispiel total, mal rechts und links davon zu lesen, drumherum zu lesen und zu gucken, ist das wirklich so gemeint? Denn in der Bibel steht auch, es gibt keinen Gott. Steht drin. Satz davor heißt, die Toren sprechen in ihren Herzen. Das ist kein Gott. Und das ist ein Unterschied, was ich sage oder welchen Teil ich erwähne. Und wenn ich einen Eindruck habe, da benutzt jemand die Schrift und liebt sie nicht, da sollte ich hellhörig werden.
Und was kann ich dann machen? Also wenn ich hellhörig geworden bin, an wen kann ich mich dann wenden?
Na, am besten erstmal die Bibel lesen und gucken, was steht da wirklich, wie ist das gemeint. Wenn ich was nicht verstehe, kann ich einen Bruder, eine Schwester, einen Pfarrer oder sonst wen fragen, wie siehst du das? Und das gerne auch als Herausforderung mitnehmen, wenn es eben noch nicht ganz klar ist, dann zu überlegen, wie passt das eigentlich zusammen. Was auch noch beim Bibellesen total wichtig ist, es steht beides drin, sagt Martin Luther, Gesetz und Evangelium. Und er rät uns, das zu suchen, Luthersprache, was Christum treibet, also was typisch Jesus ist, was zu ihm passt, was zu einem Gott der Liebe und der Barmherzigkeit, des Mitleids passt. Das sollen wir suchen in der Bibel. Und daran sollen wir uns halten und versuchen, von diesen hellen Stellen des Evangeliums aus auch die dunklen oder die wir nicht verstehen, zu deuten, zu erleuchten. Und wenn da mal ein Wort dabei ist, was wir gar nicht vertragen oder was wir gar nicht verstehen, dann sagt Martin Luther, sollen wir höflich den Hut ziehen und weitergehen.
In diesem Sinne, vielen Dank, Detlef Galasch, dass du jetzt noch die Zeit genommen hast, mit mir die Fragen noch durchzugehen und die wunderbaren Antworten gefunden hast. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie die Fragen eingesendet haben, und jetzt freuen wir uns auf den nächsten Gottesdienst, wo dann wieder Fragen zur Predigt kommen. Vielen Dank, Detlef Galasch.
Sehr gerne. Dankeschön.